Tim Cook hat einen Satz gesagt, ich bin mal gespannt, was daraus folgt. Er sagte, we have advantages that will differentiate us, zum Thema AI, generative AI. Hat aber auch noch nichts aus dem Sack gelassen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von The Message, der Investment-Podcast. Und hi Uli, schön, dass du wieder da bist.
Hi Olli, schön, dass du auch hier bist.
Dankeschön. Es kommt ja wieder Schlag auf Schlag. Letzte Woche haben wir über Meta und Google gesprochen. Gestern kamen die neuen Zahlen von Apple. Hattest du schon Zeit, sie dir anzuschauen?
Ich habe wirklich heute Morgen nochmal reingeschaut und gestern Abend auch. Die Aktie nachbörslich, erstmal das Positivste daran, 7% im Plus. Was natürlich für so ein Unternehmen irgendwie 190 Milliarden Market Cap Move schon bedeutend ist. Gucken, wie es sich heute am Markt dann schlägt. Letztendlich haben wir Earnings per Share, die bei 1,53 lagen, also leicht über den Analystenerwartungen, die bei 1,50 waren. Der Umsatz war auch leicht über Erwartungen, also 90,8 Milliarden versus 90,4. Das hört sich alles erstmal so positiv an. Jetzt muss man es ein bisschen in der Relation sehen. Und zwar haben wir den Umsatz gegenüber Vorjahr waren rund 4% schwächer. Und wir haben gerade auch bei iPhone und Co. Rückläufige Umsätze, was wir so natürlich noch nicht groß hatten. Also wir hatten 10,5% iPhone-Revenue-Rückgang und das ist schon etwas, worauf man achten muss, glaube ich, in Zukunft. Also wir hatten ja gerade die Geschichten aus China, das war auch der Grund, warum die Aktie so schwach war, dass man dem da eben die Marktstellung ein bisschen an andere Player verloren hat. Und da muss man, glaube ich, schon gucken, wie ist das in Zukunft weiterhin, weil das natürlich das führende oder wesentliche Produkt für die Firma ist mit über die Hälfte des Umsatzes.
Wieso glaubst du, dass die Aktie trotzdem, trotz des Umsatzrückgangs von den Anlegern erstmal kurzfristig belohnt wurde?
Wir haben, was Kapitalallokation angeht bei der Firma, zwei wesentliche Ankündigungen. Also A, hat man die Dividende nochmal um 25% angehoben. Und dazu, ich glaube, es ist das größte Aktienrückkaufprogramm, was man je hatte. Also 110 Milliarden hat man angekündigt. Zuletzt hatte man 2018 das ein 100 Milliarden Programm angekündigt. Also mit 110 Milliarden Share Buyback Plan ist das der größte Buyback in der US-Geschichte. Das freut natürlich die Aktionäre und die Erwartung. Das ist etwas, wo man natürlich sieht, da passiert was. Und man hat auch noch ein bisschen eine Äußerung noch zum Thema AI, wo ja viele viel offensiver in der Presse sind und Tim Cook hat einen Satz gesagt, ich bin mal gespannt, was daraus folgt. Er sagte, we have advantages that will differentiate us, zum Thema AI, generative AI, hat aber auch noch nichts aus dem Sack gelassen. Also ich glaube, man darf gespannt sein, was da kommt. Ich würde den Konzern nie abschreiben. Wir haben Milliarden von Usern, die eigentlich auch in dem System, in dem Ökosystem, ja gefangen ist falsch, aber freudig involviert sind, dass man sich eigentlich immer wieder ein neues Phone kauft und gerade durch die Services, da ist etwas, was natürlich dauerhaft da ist. Von daher würde ich sagen, positiv überraschend, was sicherlich auch gut ist. Ich bin gespannt, am Wochenende ist ja die Hauptversammlung von Berkshire Hathaway und die größte Aktienposition dort im Portfolio ist die Apple, von daher dürfte das auch einen freundlichen Rückenwind geben.
Vielleicht können wir über Berkshire bei der nächsten Folge dann nochmal sprechen. Ich habe dich letzte Woche bei zwei, drei der Titeln gefragt, ist sie was für dich? Ich behalte den Trend erstmal bei. Die Apple, ist sie was für dich?
Ich habe die Apple nicht direkt im Portfolio, nur indirekt über eine große Position in Berkshire.
Sind die schwachen iPhone-Sales dann erstmal eine Spiegelung des US-Konsums?
Da würde ich nicht so weit gehen. Wir hatten ja gerade die Probleme, die eben in China auch waren und in anderen Ländern. Also ich habe jetzt nicht dezidiert in die US-Absätze reingeguckt, aber das wäre mir da, glaube ich, ein bisschen zu weit. Wo ich das allerdings konstatieren würde, wir hatten noch eine andere Firma, die letzte Woche mit Zahlen kam, Starbucks. Dort hatten wir auch einen Rückgang der Same-Store-Sales um 4%, in China sogar um 11%. Und letztendlich sieht man da, dass dort die Erwartungen nicht getroffen worden sind und die Aktie mal eben 18% gefallen ist. Das war der größte Rückgang seit 2020. Und da könnten wir schon sehen, das ist insgesamt vielleicht ein Ausdruck für eine Konsumschwäche, sowohl in den USA als auch China. Klar, ob man sich jetzt für 5, 6, 7 Dollar einen Kaffee kauft, das kann man sich vielleicht auch sparen. Aber ist vielleicht ein Indikator, dass dort das Konsumklima, das ja auch sehr schlecht war, ein bisschen rückläufig ist.
Bedeutet das, dass wir vielleicht die ersten Zinssenkungen sehen könnten?
Das ist die Frage. Ich muss noch mal eben bei Starbucks. ich wollte hier noch aufklären. Ich wollte eigentlich einen lustigen Seitenhieb machen mit Blank Space von Taylor Swift. Und ich habe immer gehört Starbucks Lover, ja? Das ist ja dieses Lied, Blank Space. Und ich habe die Textzeilen gesucht und das ist überhaupt nicht so. Das heißt, got a long list of ex-lovers, aber es gibt einen Artikel, ich mache den Link gerne rein von The Cut, dass eben viele dieses Lied falsch hören, weil es scheint nicht nur mir so zu gehen, sondern dass viele da Starbucks hören, aber vielleicht hat sich das auch aufgeklärt und der Kurs geht deshalb runter. Aber Spaß beiseite, kommen wir zum nächsten Lied von den Supremes, You Can't Hurry Cuts. Also ich glaube, die Fed, was jetzt positiver kam, die ersten Leute hatten ja schon damit gerechnet oder ein bisschen Angst, dass wir vielleicht eine Zinserhöhung sehen konnten. Und dem hat Jay Powell ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen. Ist aber trotzdem so, also aktuell ist eine Zinssenkung dieses Jahr eingepreist. Und ja, wir werden sehen, wo das hingeht. Wir haben natürlich einige Trends im geopolitischen Bereich, die einfach, also ich würde mal sagen, es ist wie so ein Schachspiel der blutenden Bauern. Also wir haben die Konflikte in Israel, im Roten Meer, in der Ukraine, den potenziellen drohenden Konflikt in China, Taiwan. Das heißt, die US-Regierung oder das Militär ist ja da überall on high alert. Also wir haben letztendlich, Kriege sind immer inflationär. Also ich glaube, was gerade passiert, und das darf man nicht unterschätzen, wir haben da eine sehr hohe Asymmetrie. Wir haben es bei dem Angriff von Israel gesehen, wo einfach ein paar Drohnen kommen, die nicht viel kosten. Und so eine Abwehr, wird ja gemunkelt, hat eine Milliarde gekostet, dieser eine Tag, wo die 300 iranischen Drohnen und Missiles kamen. Also ich glaube, was viele noch unterschätzen, und jetzt spanne ich den Bogen zum Thema Haushalt USA, diese ganze Verteidigungsmaschinerie, die kostet natürlich auch. Also was wir da an Konflikten haben, wo man dann Personal und Material vorhalten muss. Also ich glaube, das ist etwas, und da bin ich auch gespannt, sollte Trump gewählt werden, er hat ja schon angedroht, da muss Europa sich selber verteidigen, das ist natürlich Säbelrasseln, aber ich glaube, wir müssen uns schon bewusst sein, dass wir hier einen höheren, also dieser Begriff Friedensdividende, ich glaube, das Verständnis dafür, was es wirklich bedeutete und wie groß diese war, das werden wir in den nächsten Jahren, wo mehr Konflikte entstehen, erst noch sehen, dass wir einfach mehr Geld ausgeben müssen für Verteidigung und dort wahrscheinlich weniger für Soziales oder Sonstiges bleibt.
Du sprichst mehr Geld ausgeben an, aber ich habe jetzt auch gelesen, dass beim Quantitative Tightening 30, 35 Milliarden zurückgenommen werden erstmal sollen pro Monat. Ist es nicht eine Art, ich sag mal, virtuelle Zinssenkung?
Das ist dann eben, ja, letztendlich ist es da natürlich, gibst du Liquidität in den Markt oder nimmst weniger raus. Und das ist etwas, was wir sehen. Insgesamt waren ja die Financial Conditions, also wenn man die, Goldman hat so einen Index, Financial Stress Index oder wie einfach Finanzierungen sind, der ist ja in den letzten Monaten trotz der hohen bleibenden Zinsen immer weiter gesunken, da spielen verschiedene Faktoren mit rein. Aber wir werden sehen, je länger dieser Zins natürlich so weit oben ist, da sieht man in dem globalen Zusammenhang, das bringt natürlich Druck. Wir hatten jetzt zuletzt auch ein bisschen in den Emerging Markets die Währungen, die wieder zurückgekommen sind. Also der starke Dollar ist natürlich auch was andere Bereiche dann beeinflusst.
Lass uns gleich auch, weil du Währung ansprichst, nochmal über den Yen sprechen. Aber vorab hast du die ganzen Konflikte in der Welt angesprochen. Welche Auswirkungen hat das Ganze auf den Ölpreis?
Ja, beim Ölpreis, witzigerweise, war wahrscheinlich schon sehr viel Risikoprämie eingepreist. Der Ölpreis hat in den letzten Wochen fast 10% rückläufig. Das ist natürlich wieder positiv, gerade auch für den US-Konsumenten, Thema Preis an der Pumpe, wollte ich schon sagen, also Preis bei der Tankstelle, weil das natürlich ein wesentlicher Faktor ist, der auch die Inflationsrate da dann ein bisschen unterstützen kann, dass sie runtergeht. Aber wahrscheinlich hatten wir einfach so viel Risikoprämie in den Futures-Märkten, wir hatten auch sehr viele Marktteilnehmer, die über Futures long waren, dass wir jetzt da eine gewisse Bereinigung sehen. Vielleicht ist es auch ein Ausdruck für eine etwas rückläufige Konjunktur. Wir werden das sehen, das werden wir in ein paar Monaten sehen. Grundsätzlich natürlich erstmal positiv, wenn weniger für Energie bezahlt werden muss.
Und Währung, ich habe das Gefühl, deine aktuelle Lieblingswährung ist der Yen. Scheint viel passiert zu sein in letzter Zeit, oder?
Im Yen ist sehr, es ist, würde ich sagen, sehr schwierig, das zu traden. Aber wir haben letztendlich jetzt, lange wurde darüber geredet, wann, also ich kann mich erinnern, das war Ende letzten Jahres schon, oder vor einem guten halben Jahr, dass der Yen so schwach war, gerade gegen US-Dollar. Also es gibt Leute, die sagen, nach Purchasing Power Parity ist die Währung 40% unterbewertet. Es hat sich lange nichts getan und jetzt lief der Kurs immer weiter runter. Und wir haben jetzt wirklich gesehen, also der war gegenüber US-Dollar bei 160, ich glaube, der tiefste Stand 89 zuletzt oder 1986 waren so 165. Also wir sind massiv, ist der Yen gegen Dollar schwächer geworden. Und jetzt letztendlich gab es dann wirklich Interventionen, und zwar am 29. April. Zuerst hieß es, ist das eine, nachher wurde gesagt, es war eine, und am 1. Mai, also wir haben am 29. April ist der Kurs in Dollar von 160 auf 154,4 gestiegen, also umgekehrt gesehen, und dann wieder auf 158 gelaufen und in der zweiten Intervention am 1. Mai auf 153 jetzt. Aber man sieht, wenn man in den Märkten halt unterwegs ist, das ist für eine Währung natürlich eine super krasse Vola. Also wenn ich überlege, ich habe mal eben 4% innerhalb von einer halben Stunde. Und wir werden sehen, was da los ist, weil natürlich der Yen die Carry-Trade-Währung ist. Also wir haben natürlich viele Trades und zuletzt haben wir jetzt ein bisschen lateinamerikanische Anleihen gesehen. Viele Trades, die auch vielleicht durch einen billigen Yen, der gar keine Zinsen kostet, finanziert sind. Das heißt, dort werden wir sehen, was passiert. Vielleicht über irgendeine sinnvolle Struktur ein guter Hedge in dem Portfolio. Also ich kann mich erinnern, dass eigentlich immer, wenn wir größere Rücksätze am Markt hatten und Leute ihre Leverage zurückführen müssen, dass der Yen dort wirklich in dem Portfolio eine stabilisierende Wirkung, weil er eben in die andere Richtung läuft. Aber das muss man, glaube ich, jeder für sich selber entscheiden und vorsichtig sein, weil man sieht diese Vola, die da drin ist, und Vola ist immer etwas, das kostet was. Von daher, aber eine spannende Geschichte. Also ich glaube, da werden wir jetzt noch Stories sehen. Da wird noch einiges passieren.
Hat es eine Auswirkung auf deine Position bei japanischen Aktien?
Ich glaube, wenn du, also viele japanische Aktien waren günstig, und ich glaube, wenn du sagst, du hast jetzt Unternehmen, die nicht unbedingt vom Export abhängig sind, sondern regional dort ihre Umsätze machen, die günstig bewertet sind unter Preisbuch, dann hast du da natürlich die freie Option. Also wenn die das Business eher lokal machen, so würde ich mich auch aufstellen aktuell, dass du sagst, du hast Firmen, die vor Ort ihre Gewinne machen überwiegend, und dann hast du eigentlich eine freie Option auf den steigenden Yen.
Und deine Message für heute?
Meine Message für heute ist, am Wochenende CNBC anmachen und den Worten des Altmeisters zuhören, die Berkshire Hathaway Hauptversammlung live zu verfolgen und etwas vorsichtig zu bleiben.
Und wir gehen jetzt ins Wochenende. Vielen lieben Dank nochmal für deine Einblicke und bis zum nächsten Mal bei D-Message,
der Investment-Podcast.